Wir haben in diesen Tagen einige Ausschnitte aus den zwei Timotheusbriefen besprochen. Wir haben verschiedene Themen angeschnitten, nicht völlig aufgerissen oder besprochen, aber zum Teil angeschnitten. Wir haben gesprochen von dem, was Gemeinde braucht, wovon sie lebt, von der Botschaft, von der sie lebt, von der Botschaft, die sie weitergibt. Wir haben gesprochen etwas von der Form, die Gemeinde annimmt in der Leitung und in der Gestaltung des Lebens. Wir hätten noch sprechen können von dem Leiden der Gemeinde und von einigen anderen Themen. Das Leiden der Gemeinde Jesu Christi kommt hier öfter vor in diesen zwei Briefen. Ich will heute Abend noch einmal zurückkommen auf das, wovon die Gemeinde lebt, im Einzelnen. Ich will noch einmal einiges anschneiden oder bestätigen oder streichen, das wir in diesen Tagen gehört haben. Insofern es in diesen ersten zwei Kapiteln des zweiten Timotheusbriefes vorkommt. Ich will diese zwei Kapitel mit Ihnen nicht ganz lesen, aber zum großen Teil. Wir beginnen zu lesen mit 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. In diesem zweiten Brief weiß Paulus, dass er kurz vor seinem Tode steht. Er ist noch einmal verhaftet worden und er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit zum Leben. Sein Dienst liegt jetzt fast ganz hinter ihm. Und er erwartet bald die Zeit, wo er beim Herrn sein wird. Dieser Brief trägt starke Züge dieser fast unmittelbaren Hoffnung. Daher wohl auch der Bezug auf Leben hier. Er wird bald dieses Leben ererben in seiner vollen Blüte, dass er als Christ geschmeckt hat und als Apostel verkündet hat. An Timotheus, geliebtes Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Wir merken, der Gruß ist stark ähnlich dem Gruß im ersten Kapitel oder im ersten Brief. Dieser Gruß, Gnade, Barmherzigkeit, Friede, ist genau derselbe. Die drei Wörter kamen auch dort vor und uns fiel damals auf, dass Paulus das Wort Barmherzigkeit hineinschiebt zwischen die zwei anderen Grüße, die er gewöhnlich gebraucht, wenn er an Gemeinden schreibt. Ich bin Gott dankbar, dem ich von den Voreltern her diene, mit reinem Gewissen, wie ich ohne Aufhören deiner gedenke in meinen Gebeten Tag und Nacht, voll Sehnsucht, dich zu sehen, eingedenk deiner Tränen, damit ich mit Freude erfüllt werde, nachdem ich erinnert worden bin an deinen ungeheuchelten Glauben, wie der, der zuvor deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike innewohnte, und ich bin überzeugt worden, auch in dir wohnt. Aus diesem Grunde erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes am Brennen zu halten, welche durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Denn Gott gab uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und Zucht. Mit Vers 6 bespricht er einige Punkte, die dazu dienen sollen, die geeignet sind, Timotheus Mut zu machen in seinem Dienst. Timotheus ist nicht gerade entmutigt, aber er steht in der Gefahr natürlich, wie jeder Verkündiger des Wortes Gottes, nachzulassen im Eifer. Paulus nimmt Bezug auf seine Tränen, das heißt, er weiß um die Treue, um den Einsatz seines Gehilfen. Und das anerkennt er voll. Aber er will ihm auch Mut machen in seinem Dienst, vor allem, weil er ihm die Fackel nun abschließend weiterreichen muss. Er hat viel Verbindung mit ihm gehabt, aber jetzt wird dies der letzte Brief sein und vielleicht die letzte Verbindung, die er mit ihm hat. Und er muss ein letztes ermutigendes Wort an ihn weiterrichten. Ich sage dieses, weil es hier um eine Übersetzung geht, eines gewissen Wortes in Vers 6. Ja, in Vers 6. Es ist oft übersetzt worden, fache an oder entfache die Gnadengabe. Aber das griechische Wort muss nicht so übersetzt werden, obwohl das möglich ist. Das Wort bedeutet, entweder anzünden, sodass Feuer entsteht, oder am Brennen halten. Das heißt, so nähren, dass es weiter brennt und nicht ausgeht. Ich glaube, die zweite Übersetzung ist die bessere. Eben, weil der Kontext hier zu verstehen gibt, dass Timotheus nicht es hat so weit kommen lassen, dass er die Gnadengabe nicht mehr benutzte. Sie war also nicht ausgegangen. Er hat nicht aufgehört zu dienen in seinem Amt, in seinem Dienst. Er hat Ephesus nicht aufgegeben. Beziehungsweise ist er wie Demas aus dem Amt getreten und einer anderen Sache nachgegangen, die mehr weltlicher Natur wäre. Also, so eine Übersetzung ist eigentlich im Zusammenhang unrichtig. Und wir müssen auch bedenken, dass Paulus hier sagt, ich erinnere dich daran, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Das heißt also, es ist etwas, das Timotheus selbst tun soll. Nun, das wäre auch vielleicht bei der anderen Übersetzung möglich, aber auf jeden Fall ist es nicht so oder kann es nicht so sein, dass Timotheus aufgegeben hätte zu dienen. Und das wäre dann der Fall, wenn die Gnadengabe wieder neu anzuzünden wäre, denn dann wäre sie erstorben, dann würde er nicht mehr dienen. Die Gnadengabe ist in diesem Fall die Gnadengabe, die zu Timotheus Dienst gehört. Jeder hat seinen Platz im Reiche Gottes, und dieser Platz kann nur erfüllt werden, wenn er seine Begabung gebraucht. Für jeden Auftrag braucht es eine Begabung, eine gewisse Geschicklichkeit, die Gott aber selbst gibt. Gnadengabe ist die Form meines Beitrages und auch die Fähigkeit dieses Beitrages. Form und Fähigkeit des Beitrages, den ich in der Gemeinde Jesu Christi leiste. Also, es ist wohl besser zu übersetzen, halte am Brennen. Nun ist die Frage, warum vergleicht Paulus den Gebrauch der Gnadengabe in seinem Dienst mit Feuer? Wahrscheinlich, weil auch hier das geistliche Leben mit hineinspielt. Denn unser Dienst kann nicht getrennt werden von unserem geistlichen Leben. Und wenn die Gnadengabe nicht ersterben soll, dann muss das geistliche Leben genährt werden. Das ist zu vergleichen mit unseren natürlichen Begabungen. Wenn unsere Sehbegabung, unsere Hörbegabung, unsere Muskeln und so weiter nicht erlöschen sollen, ersterben sollen, dann müssen sie gepflegt werden. Und zwar über den ganzen Körper. Das heißt, wir müssen unser körperliches Leben ernähren und erhalten. Und der ganze Körper muss gepflegt werden, damit die einzelnen Teile in rechter Weise funktionieren können. Also, wir sehen hier die Verbindung von Gnadengabe zu geistlichem Leben. Und nun sagt Paulus, wie die Gnadengabe, wie Timotheus seine Gnadengabe bekommen hat. Er hat sie bekommen, als ihm die Hände aufgelegt wurden. Das dürfte Bezug nehmen auf die Stelle in 1. Timotheus, wo auch von Handauflegung die Rede ist. Und das dürfte der Moment sein, wo Timotheus zu seinem Dienst eingesegnet wurde. Hier müsste man vielleicht etwas zurückblenden. Timotheus wohnte in der Gegend von Lystra und Derbe in der heutigen Türkei, damals Kleinasien. Paulus war auf seiner ersten Missionsreise und hat dort verkündet und hat diesen jungen Mann angetroffen. Seine Mutter war jüdisch, sein Vater ein Grieche. Er hat gemerkt, dass hier ein künftiger Mitarbeiter sein könnte und hat gebeten, hat seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, er möchte doch mit ihm ziehen auf seinen Reisen. Und das ist wohl auch möglich gewesen, aber die Gemeinden dort haben auch ihren Segen mitgegeben. Nun sagt Paulus in diesen beiden Briefen, beide, die Ältestenschaft, wahrscheinlich waren in jener Gemeinde, zu der Timotheus gehörte, mehrere in der Leitung, mehrere in der Führung. Die Ältesten und Paulus haben Timotheus die Hände aufgelegt. Es fällt auf, dass die Gnadengabe aber nicht mittels der Handauflegung der Ältesten, sondern mittels der Handauflegung des Paulus Timotheus gegeben wurde. Das sagt Paulus ausdrücklich. Durch seine Hände kam die Gnadengabe. Wir haben keinen anderen Fall im Neuen Testament, wo Gnadengabe mitgeteilt wird durch Handauflegung von Nicht-Aposteln. Und somit entfällt eine Möglichkeit oder ein Grund zu sagen, dass Gnadengabe mitgeteilt werden könnte, nachdem diese Apostel gelebt haben. Wir können heute nicht sagen, dass das möglich ist oder ob es möglich ist. Wir haben nur diesen Text. Wir können es nicht verneinen, aber wir können fordern von denen, die es behaupten würden, dass sie es beweisen, und das ist auch nicht möglich. Die Gnadengabe wird jedoch vom Herrn gegeben, und somit ist es auch nicht so wichtig vielleicht, wie sie gegeben wird. Es ist wichtig, dass sie vom Herrn kommt. Und Paulus war ein Apostel in Vertretung Jesu Christi. Wenn er gesprochen hat, hat der Herr Jesus Christus gesprochen. Wenn er verkündet hat, hat der Herr Jesus Christus verkündet. So in dieser Weise können wir heute nicht mehr sprechen. Paulus konnte sagen, und seine Mitarbeiter, die so sprachen wie er, bevor die ganze Heilige Schrift entstanden war, in jener Zeit, wo noch Wort Gottes gegeben wurde, geformt wurde, zum ersten Mal entstand, in jener Zeit konnte Paulus sagen, wir sprechen aus Gott, von Gott her. Aber das können wir heute nicht mehr sagen, weil wir nicht in dieser Weise Wort Gottes Gebende sind, sondern wir sind einfach Nachsprecher des Wortes Gottes, das Gott bereits gegeben hat. Die Gnadengabe kommt also in jedem Fall von Gott. Sie ist in Timotheus und sie muss verstanden werden hier als die Befähigung, die Timotheus für gerade seinen apostolischen oder missionarischen Dienst benötigte. Paulus gibt nun eine Begründung für die Möglichkeit der Pflege seiner Gnadengabe. Er sagt, ich erinnere dich daran, dass du diese Gnadengabe am Brennen hältst, und er begründet diese Möglichkeit mit Vers 7. Denn Gott gab uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und Zucht. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Es dürfte ohne Frage sein, dass hier der Heilige Geist gemeint ist. Denn hier wird von einem Geist gesprochen, der gegeben wird. Und deshalb müsste der menschliche Geist hier außer Frage sein. Es müsste hier also der Heilige Geist sein, von dem Paulus hier spricht. Dieser Heilige Geist ist nicht die Gnadengabe von Vers 6. Die Gnadengabe ist eine Fähigkeit eines Christen. Andere Texte lehren uns, dass jeder Christ wenigstens eine Gnadengabe hat. Und Römer 6 übrigens, Vers 23, lehrt uns die Hauptgnadengabe, welche ewiges Leben ist. Da liegt der Grund, in dem alle anderen Gnadengaben wurzeln. Der Heilige Geist ist nicht eine Gnadengabe, der Heilige Geist ist Gott in uns wohnend, der uns mitgeteilt wird bei der Umkehr, bei der persönlichen Wende oder Heilswende zu Jesus Christus. Die Heilige Schrift macht dieses sehr klar, dass der Heilige Geist dann geschenkt wird, wenn ein Mensch zum Glauben kommt an Jesus Christus. Nun mögen vielleicht einige an dieser Stelle sagen, aber es gibt doch einige Stellen, wo der Heilige Geist nicht gegeben wurde, als Menschen Buße taten, er wurde doch später gegeben. Ja, das stimmt. Alle Menschen, die sich bekehrten vor Pfingsten, haben den Heiligen Geist erst mit Pfingsten, eventuell nach Pfingsten. Wir wissen nicht genau, was geschah mit den 380, dürften es wenigstens sein. Jemand hat einmal einen Artikel geschrieben, wo waren die 380 am Pfingsttage? Vielleicht fragen sich einige, wie kommt man auf eine Zahl 380? In 1. Korinther Kapitel 15 sagt Paulus, dass mindestens 500 Gläubige an Jesus Christus ihn gesehen hätten auf einem Mal zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Wir wissen nicht, wie viele von allen Gläubigen, die Jesus gekannt haben, da eingeschlossen sind oder wie viele von den Aposteln. Aber wenn 500 dort genannt sind, dann dürften es wenigstens 500 sein, die an Jesus wirklich glaubten, die übrig geblieben waren von den großen Scharen, die vor der Kreuzigung ihm nachgefolgt waren. Aber am Pfingsttage dürften 120 da gewesen sein. Das heißt, es dürfte dieselbe Zahl da gewesen sein, die in Kapitel 1 erwähnt wird in der Apostelgeschichte, obwohl wir nicht genau wissen. Aber es heißt, sie waren beieinander in Apostelgeschichte 2, Vers 1, und das lässt den Schluss zu, dass es dieselbe Zahl war, die in Kapitel 1 genannt wird. Also waren nicht alle Gläubigen an Jesus da. Nun, die Möglichkeit besteht, dass diese am selben Tag, wo immer sie waren, den Heiligen Geist bekamen. Es wird einfach darüber geschwiegen, wie jene den Heiligen Geist bekommen haben mögen. Aber die, die am Pfingsttage waren, das waren ja Menschen, die glaubten an Jesus, hatten aber nicht den Heiligen Geist als Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung und der Verheißung von Jesus. Diese Verheißung wird von Jesus die Verheißung des Vaters genannt. Das ist ein Terminus technicus, das heißt ein geprägter Begriff, der für etwas steht. Hinter diesem Ausdruck Verheißung des Geistes steht eine Geschichte. Jesus gebraucht ihn in Apostelgeschichte Kapitel 1. Er legt den Jüngern nahe zu warten, bis diese Verheißung des Vaters auf sie kommt. Und sie ist der Heilige Geist. Diese Verheißung ist die Verheißung des Vaters, weil der Vater den Heiligen Geist gibt, aber auch, weil Gott, der Vater von Jesus Christus, veranlasst hatte, das Kommen dieses Geistes anzukündigen. Jesus selbst hatte viel davon gesprochen, dass der Heilige Geist kommen sollte, und er hat ihn angekündigt. Vor ihm war es schon Johannes der Täufer, der davon gesprochen hatte, dass Jesus den Heiligen Geist spenden sollte. In Johannes Kapitel 1 haben wir zwei Hauptwörter, die allerdings in der deutschen Übersetzung nicht als Hauptwörter wiedergegeben werden, aber sie tragen die Form eines Hauptwortes, sie sind Tätigkeitswörter in der Form eines Hauptwortes in Johannes Kapitel 1. In Vers 21 steht geschrieben, schaut, dort ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnehmende. Das heißt, hier ist der, der die Sünde der Welt hinwegnimmt oder aufnimmt oder wegträgt. Er ist der Hinwegnehmende von Sünde. Diese Form deutet an, dass das eine Aufgabe von Jesus ist. Das ist sein Amt. Dazu ist er in die Welt gekommen. Er ist dieses in Person, der Hinwegnehmer der Sünde. Er kommt in die Welt, um für Sünde zu sterben. So steht es auch in Hebräer Kapitel 9 gegen Ende des Kapitels. Er kam das erste Mal wegen Sünde. Das war das Hauptproblem, mit dem er gerungen hat, und er hat obsiegt. Dann einige Verse weiter sagt der Täufer, er, Jesus, ist der Taufende im Geist oder mit dem Geist. Jesus tut also zweierlei. Er nimmt die Sünde weg und er bringt den Geist, er spendet den Geist. Diese zwei Aufgaben entsprechen der alttestamentlichen Prophetie Gottes, durch menschliche Boten gegeben, auch Verheißung des Vaters, über Jesus Christus. Dort wurde viel gesagt über die Aufgabe des von Gott zu schickenden Retters oder, wie wir oft sagen, des Messias. Der Messias sollte hauptsächlich zweierlei tun. Er sollte auch ein Reich Gottes aufrichten, aber wie? Dieses stand als Formulierung oft im Vordergrund des Denkens bei einem Juden. Er dachte an das Wort Reich oder Königreich. Aber was dahinter steckte, wie Gott das tun sollte, das war oft nicht klar. Und doch war es prophezeit worden. Zum Beispiel sagte Jesaja in Jesaja 53 sehr deutlich, dass der Messias die Sünde auf sich nehmen sollte und diese wegnehmen sollte durch seinen eigenen Tod als Opfer für Sünde. Jesaja sagt ebenfalls in einem Kapitel vorher, nicht in dem 52., sondern in einem anderen Kapitel, im ersten Teil des Buches, dass wenn der König kommt, dann wird auch der Geist ausgeschüttet werden aus der Höhe. Es gibt dann andere Propheten, die klar sagen, dass der Geist Gottes in der messianischen Zeit über Israel, ja über alles Fleisch ausgegossen werden soll. Das heißt, von oben, vom Himmel, so sieht der Israelit die Wohnung Gottes. Vom Himmel heißt von Gott, von oben heißt von Gott. Der Geist kommt wie Regen, wie Lebenförderndes, von oben von Gott. Er ist das Wasser, Jesaja 44, das Dürre, und das Dürre sind dort Menschen, wieder zum Leben verhilft. Das heißt, wenn der Geist von oben kommt, dann bringt er Leben. Nun fällt auf bei einem sorgfältigen Studium dieser alttestamentlichen Prophetien über den Geist, dass sie sehr konsequent sind und übereinstimmend in ihrer Formulierung. Mit dem Geist kommt Leben. Der Geist wird gespendet, er kommt von oben, er bringt Leben, und wenn er geschenkt wird und Leben gibt, dann ist er die Kraft, mit der ein Mensch jetzt in den Geboten oder Wegen oder Gedanken Gottes leben kann. Diese Verheißung wird von Johannes dem Täufer wieder aufgegriffen, und er gebraucht zum ersten Mal das Wort Taufe, während die alttestamentlichen Propheten von Ausgießen gesprochen hatten, spricht er von Taufe. Jesus greift dasselbe Wort auf, er gebraucht noch andere Ausdrücke, aber in Apostelgeschichte 1 identifiziert er die Verheißung des Vaters und das, was in Kürze nach nicht vielen Tagen geschehen soll, mit der Verheißung des Täufers. Das heißt also, dass jene Verheißung des Johannes und jene Verheißung, die Gott durch vieler Propheten Mund, einschließlich Jesu selbst, jetzt bald stattfinden sollte. Das heißt also, dass sie bis zum Pfingsttage sich noch nicht erfüllt hat. Der Heilige Geist ist tätig gewesen hier auf dieser Erde. Er ist es bereits bei der Schöpfung gewesen. Auch nach dem Sündenfall ist der Heilige Geist tätig. Wir haben ähnliche Ausdrücke über die Wirkung des Geistes im Alten Testament wie im Neuen Testament. Zum Beispiel finden wir dort Ausdrücke wie, der Heilige Geist kommt über einen, man wird voll oder des Geistes, oder der Geist kommt in einen Menschen und so weiter, oder der Geist spricht durch jemanden. Solche Ausdrücke haben wir dort, aber man merkt, dass der Geist kommt und wieder gehen kann. Und wenn er kommt, kommt er nur über einige. Er ist nicht die Gabe Gottes für alle im Volk. Nicht einmal zu Jesu Zeit ist es schon so weit. Denn Jesus, wenn er lebt, kommt ja unter das Gesetz. Das heißt, er kommt in einer Zeit, wo Israel noch in dem ersten Verhältnis zu Jahwe, zu Gott ist. Jesus kommt zunächst als ein Jude unter das Gesetz gestellt. Er lebt unter dem Volk und stirbt dann für das Volk. Und erst mit seinem Tod und seiner Auferstehung wird dann das Heil wirklich durchgeführt. Das heißt also, zu Jesu Zeit ist es auch noch nicht so weit, dass der Heilige Geist der ständige Vorteil eines Gottesmenschen ist. Aber Jesus sagt, man könnte, und es wäre sogar ratsam, und er legt es den Leuten nahe, er ermutigt sie, um den Heiligen Geist zu bitten, und Gott würde ihn schenken. Aber es war nicht selbstverständlich, dass der, der an Jesus glaubte oder dessen Herz mit dem Vater von Jesus in rechtschaffener Verbindung war, dass er diese Gabe Gottes schon hatte. Das war ein Sondergut, das einigen gegeben wurde, und auch dann Wenn man den Heiligen Geist für eine Zeit lang hatte oder in einem gewissen Sinne hatte, auch dann hatte sich immer noch nicht die Prophetie erfüllt, die für die messianische Zeit reserviert war. Das heißt, dass über den Messias der Heilige Geist zu neuem Leben ausgegossen werden sollte. Oder anders gesagt, der Heilige Geist sollte das Leben, das der Messias bringt, eigentlich geben, an den Mann bringen und es verwalten, sodass das neue Volk Gottes auf einer höheren Ebene lebt. Früher war es das Privilegium, hauptsächlich von Propheten und Sonderdienern Gottes diesen Geist zu haben. Aber jetzt sollte eine Zeit kommen, sagte Gott durch Joel, wo jeder, der zum Volk gehört, dasselbe Privilegium haben sollte wie ein Prophet. Und deshalb wird auch zitiert am Pfingsttage von Petrus, und jetzt beginnt die Zeit, Petrus sagt, dies ist das, und jetzt beginnt die Zeit, in der der Heilige Geist ausgegossen wird, immer wieder ausgegossen wird. Denn jedes Mal, wenn jemand an Jesus Christus glaubt, kann er geschenkt werden. Das heißt also, zurückkommend, jeder, der vor Pfingsten Jesus Christus angenommen hatte, war noch nicht ein mit dem Heiligen Geist Versehener. Da die Prophetie deutlich gemacht hatte, dass erst mit dem Kommen des Geistes das neue Leben Gottes geschenkt werden sollte, waren diese Jünger trotz ihrer Zuwendung zu Jesus, dem Messias, und zu seinem Vater, zu Gott, nicht in dem prophetischen Sinne, in dem verheißenen Sinne, zu neuem Leben gekommen, sprich wiedergeboren. Für uns in unserer heutigen Zeit ist das so gängig, das heißt, es ist so allgemein, dass wir es mit dem Heil verbinden. Und wenn wir sagen, jemand ist gerettet, dann ist er gleich für uns wiedergeboren. Und das ist richtig so. Wir können uns heute schlecht vorstellen, dass ein Heilszustand je anders gewesen sein kann. Aber das muss man feststellen aus dem Heilsplan Gottes, aus dem Studium der Heiligen Schrift. Diese Zeit ist eine Zeit, die halb im Himmel ist. Dessen muss man sich einmal bewusst werden. Paulus sagt, wir leben schon halb im Himmel. Im Geiste sind wir schon Himmelsbewohner. Die messianische Zeit sollte ja die Paradieszeit sein, die Wiederaufrichtung des Paradieses. Und das Paradies ist in einem gewissen Sinne der Himmel. Und wenn man den Heiligen Geist bekommt, wenn der Messias kommt und sein Reich aufrichtet, und der Geist Gottes, das Leben des Himmels, auf die Erde kommt, dann ist mit ihm in gewissem Maße der Himmel auf Erden gekommen. Und Menschen, die nun in diese Heilsfassung, in diesen Heilszustand hineingeführt werden, die werden jetzt in ein himmlisches Leben hineinversetzt. Und die leben nun zum Teil im Himmel und zum Teil noch auf der Erde. Mit dem Körper, der noch nicht erneuert ist, mit dem wohnt man in dieser Welt. Im Geiste, welcher zu neuem Leben gekommen ist, der wiedergeboren worden ist, mit dem lebt man schon im Himmel. Paulus sagt, dieses gibt uns eine gewisse Stellung vor Gott, und die wird mit einem besonderen griechischen Wort bezeichnet, und wir dürfen das vielleicht am besten wiedergeben mit Sohnesstellung. Das heißt, dadurch, dass wir den Geist bekommen haben und wiedergeboren sind, haben wir eine besondere Beziehung zu Gott. Er hat dieselbe Beziehung zu uns, in einem gewissen Sinne, wie zu Jesus, als Jesus hier auf Erden war. Und der Geist, in dem und mit dem Jesus lebte und wirkte, ist jetzt auch unser Geist. Und weil Jesus über diesen Geist Gott Vater nannte, in sehr familiärem Sinne, in vertrauten Sinne, so dürfen auch wir mit dem Geist von Jesus Christus auch Vater sagen. Über ihn haben wir diese besondere Stellung. Und dieses versetzt uns nun in ein Erbschaftsverhältnis. Wir haben jetzt das Recht, wenn wir sterben, dem Körper nach, aus dieser Welt scheiden, dann jenes Erbe anzutreten. Wir haben auch eine gewisse Freiheitsstellung. Wir dürfen Sieg erfahren über die Sünde und wir dürfen einen Zugang zum Vater schmecken und erleben, der sondergleichen ist, ein Zugang, wie ihn die Engel vielleicht nur gekannt haben. Wir dürfen ohne weiteres in die Gegenwart des Vaters stürzen und sagen, Papa, ich bin da. Diese Freiheit, diesen Zugang, den beschreibt Paulus sehr schön in Epheser 2 und 3, wenn man sich die Verse einmal aussucht. Nun, dieser Geist wird gegeben. Und wenn man jetzt die ersten Kapitel in Ganzen gesehen, die Kapitel 1 bis 11 in der Apostelgeschichte sorgfältig liest, ich kann nur zusammenfassen, dann ergibt sich Folgendes. Folgende Ausdrücke werden auswechselnd gebraucht von derselben Sache. Wer daran interessiert ist, kann sie sich aufschreiben und kann dann nachstudieren. Diese Ausdrücke bedeuten nicht dasselbe. Jeder Ausdruck trägt etwas bei zum Verständnis dieser Sache, aber es ist dieselbe Sache, die gemeint ist, da die Ausdrücke auswechselnd gebraucht werden. Wir beginnen mit dem, was wir schon gesagt haben, Verheißung des Vaters, Kapitel 1. Dort in Kapitel 1, Vers 5, heißt sie Taufe im Heiligen Geist. In Vers 8, denn wir sind hier im Kapitel 1 am Himmelfahrtstag und der Text ist ein einheitlicher, was die Begebenheit betrifft. In Vers 8 heißt diese Verheißung, diese Taufe, Ausrüstung mit Kraft. Diese Ausrüstung mit Kraft ist auch nach Vers 8 das Herabkommen des Heiligen Geistes auf einen Menschen oder mit einem nicht ganz schönen deutschen Wort Aufkommen, das Aufkommen des Geistes oder Heraufkommen oder Herabkommen auf. In Vers 8, denn wir sind hier im Kapitel 1 am Himmelfahrtstag und der Text ist ein einheitlicher, was die Begebenheit betrifft. In Vers 8 heißt diese Verheißung, diese Taufe, Ausrüstung mit Kraft. Diese Ausrüstung mit Kraft ist auch, nach Vers 8, das Herabkommen des Heiligen Geistes auf einen Menschen. Oder mit einem nicht ganz schönen deutschen Wort, Aufkommen, das Aufkommen des Geistes oder Heraufkommen oder Herabkommen auf. Jesus sagt in Kapitel 1, nach nicht vielen Tagen wird dieses geschenkt werden, wird diese Taufe geschehen und der Geist kommen. Wir können nicht anders schließen, als dass dann das Ereignis ist, wovon Paulus oder Lukas in Kapitel 2 spricht. Und Kapitel 2 wäre dann eine Taufe im Heiligen Geist, obwohl das Wort dort nicht gebraucht wird. Was dort aber gesagt wird, ist, dass der Heilige Geist herabkommt auf Menschen. Und das deckt sich mit Vers 8. Also sind wir auf der richtigen Linie. In etwa Vers 33 in der Gegend sagt Petrus von diesem Ereignis, dass es eine Ausgießung ist, eine Ausgießung des Geistes. In Vers 38 und 39 verspricht er dieses selbe Ereignis oder dieselbe Gabe denen, die noch nicht an Jesus geglaubt haben. Er gibt jetzt anderen im Volk Israel eine Gelegenheit, noch nachzuholen, denn es handelte sich bis jetzt um die, die bereits an Jesus geglaubt hatten, und auf sie kam die Erfüllung der Verheißung. Und dort verheißt er sie anderen, wenn sie Buße tun und glauben. Dort nennt er diesen Geist eine Gabe. Er wird gegeben werden. Das heißt also, Verheißung, Taufe, Ausrüstung, Herabkommen auf, Ausgießung und Gabe oder Empfangen des Heiligen Geistes, von welchem Standpunkt wir jetzt sprechen, je nach Standpunkt. Wenn man von Gottes Standpunkt aus spricht, dann spricht man von Geben. Wenn man vom menschlichen Standpunkt aus spricht, dann wäre es Empfangen. Das ist dasselbe. Mit anderen Worten, Taufe im Heiligen Geist ist der Empfang des Heiligen Geistes, ist auch das Ausgießen des Heiligen Geistes. Dann wird wenig gesagt über dieses. Wir haben noch einmal in Kapitel 5 einen Bezug darauf. Petrus sagt, Petrus und Johannes, wenn die Führer Israels Buße tun, dann können auch sie, wenn sie an Jesus glauben, den Heiligen Geist bekommen, denn Gott hat ihn versprochen als Gabe. Er wird gegeben werden denen, die an Jesus glauben oder ihm gehorchen. Gehorchen hier bedeutet so viel wie Übergabe in der Bekehrung. In Kapitel 8 haben wir nun Menschen, die nicht Juden sind, die wohnen in Samaria und sind als Völkchen in einem gewissen kalten Kriegsfuß, auf kaltem Kriegsfuß mit den Juden. Dort wird nun aber in der Verfolgung durch Saulus das Evangelium durch einen Diakon, einen der sieben Pfleger der ersten Gemeinde in Jerusalem, das Evangelium verkündet. Und dort steht geschrieben, dass Menschen sich bekehren, sie glauben an Jesus, sie werden auf diese Bekehrung hin getauft, aber bei ihnen geschieht noch nicht dieses Ereignis. Sie bekommen noch nicht den Heiligen Geist. Es steht dort ausdrücklich, dass sie ihn nicht empfangen haben. Dort werden auswechselnd gebraucht das Kommen des Geistes auf einen Menschen und das Empfangen des Geistes. Taufe steht dort nicht. Es muss vorausgesetzt werden, dass dies das ist, aus der Verbindung der Ausdrücke in Kapitel 1. Hier wird nur Empfang und Herabkommen auf, glaube ich, erwähnt. Also muss gesehen werden oder müssen wir schlussfolgern, dass diese Menschen zuerst bekehrt waren und dann später den Geist bekamen. Das heißt also, dass für einige Tage vielleicht, wir wissen nicht wie lange, der Heilszustand dieser Leute derselbe Heilszustand war als der Jünger Jesu vor Pfingsten. Das war kein Sonderzustand, das war vorher der ständige Zustand, weil man noch auf die Erfüllung des Geistes oder der Prophetie wartete. Gott hat das souverän so geführt. Es steht nicht geschrieben, warum. Gründe liegen sehr nahe. Wir brauchen sie aber nicht. Wir brauchen nur festzustellen, was geschrieben steht. Und so, wie es dort gewesen ist, so müsste es gestimmt haben. Wir haben keine besseren Geschichten als die des Lukas. In Kapitel 9 haben wir die Bekehrung des Paulus, aber dort wird nicht direkt von Geistempfang gesprochen. Dort wird nur von Erfüllung des Geistes gesprochen und das ist nicht genau dasselbe. Deshalb können wir Kapitel 9 nicht heranziehen für dieses Thema. Kapitel 10 spricht aber von diesem Thema und dort wird das Fallen des Geistes oder das Kommen des Geistes auf einen Menschen erwähnt. Dort heißt auch, dort haben wir wieder den Ausdruck Ausgießen, Und ich glaube, in demselben Kapitel haben wir auch den Ausdruck des Gebens oder Empfangens des Heiligen Geistes in den 40er Versen. In Kapitel 11 wird über dieses Ereignis berichtet. Und zwischen den Versen 15 und 18 wird Bezug genommen auf dieses Ereignis. Petrus stellt es auf dieselbe Linie wie Pfingsten und nennt es über diesen Bezug Taufe mit dem Heiligen Geist. So werden also wieder auf dieselbe Art und Weise diese Bezeichnungen synonym oder auswechselnd gesetzt oder gebraucht. Was noch hinzukommt jetzt in Kapitel 11 ist höchst interessant. Die Gemeinde in Jerusalem hat ein gewisses Verständnis vom Evangelium, sie ist ja die erste Gemeinde und ist geprägt von der Verkündigung Jesu und der Apostel. Und deshalb haben wir zu berücksichtigen, wie sie denkt. Das heißt, wie man innerhalb des Evangeliums in jener Zeit sich das Evangelium und in seinem Werdegang vorstellt. Sie vernimmt also, sie lässt sich davon überzeugen, dass Heiden ohne formale Zeremonie, sprich Beschneidung, eingeführt worden sind in die messianische Gabe, die Gott für Israel verheißen hatte. Sie nimmt also zunächst unwilligerweise, aber dann doch wieder freudigerweise Kenntnis davon. Sie ist überführt, jetzt haben die Leute den Heiligen Geist bekommen. Aber was stellen sie fest? Vers 18. Sie stellen fest, dass diese Leute Buße getan haben und zum Leben gekommen sind. Das ist, was sie feststellen. Für sie ist also Empfang des Geistes oder Taufe des Geistes oder Ausgießen des Geistes neues Leben bekommen. Der Heilige Geist war ja auch so verheißen worden als der, der neues Leben bringt, wenn, besser noch, wann er kommen sollte. Im Kommen sollte er neues Leben geben. Deshalb verbindet man mit seinem Empfang, mit seinem Ausgegossenwerden. Taufe ist einfach eine andere Formulierung für Ausgegossenwerden. Damit verbindet man die Wirkung dieses Geistes, der jetzt kommt. Denn dazu kommt er, um dieses zu bewirken. Wir haben noch einmal einen Bezug oder eine Bezugnahme zu diesem Ereignis in Kapitel 15, wo Petrus in etwa Vers 8 sagt, Gott reinigte ihre Herzen durch den Glauben, als sie den Heiligen Geist bekamen. Er schenkte ihnen den Heiligen Geist und reinigte ihre Herzen durch den Glauben. Wir merken also hier, dass diese Ausdrücke auswechselnd gebraucht werden. In Kapitel 19 haben wir dann noch ein Ereignis, das auf dieser Linie liegt. Dort wird nicht gesprochen von Taufe. Man muss hier den Text, den wir bisher haben in der Apostelgeschichte, heranziehen und ihn benutzen zur Auslegung von Kapitel 19. Anders geht das nicht. Und so erwartet die Schrift es auch, dass wir Schrift mit Schrift auslegen. Hier wird gesagt, dass der Geist auf Menschen kommt. Epi im Griechischen, er kommt auf sie. Wir müssen also zurückblättern und fragen, was geschieht, wenn der Geist auf Menschen kommt. Und da dieser Begriff oder diese Bezeichnung ausschließlich reserviert wird für das, was sonst Taufe oder Ausgießen gebraucht wird, schlussfolgern wir, dass es auch hier so ist. Wir haben auch keine andere Bedeutung dieses Vorganges. Wir müssen also schließen, dass diese Leute hier den Heiligen Geist bekommen, wenn er auf sie kommt. Aber hier haben wir einen ähnlichen Fall wie in Kapitel 8. Menschen sind schon gläubig, nicht weil sie Jünger genannt werden, das ist zu unsicher. sondern weil sie von Paulus, der, wir nehmen an, sorgfältig tauft, weil sie von ihm getauft worden sind, nachdem er ihnen das Evangelium erklärt hatte. Deshalb setzen wir voraus, dass sie gläubig gewesen waren. Aber nach der Taufe, wir wissen nicht, ob 5 Minuten oder 5 Stunden, aber es war ein Zeitpunkt dazwischen, wo diese Leute nicht den Heiligen Geist hatten, aber sie waren gläubig. Das heißt also, dass diese Leute für eine gewisse Zeitspanne im selben Heilsstand sich befanden, wie die Samaritaner für eine gewisse Zeit und wie alle Jünger vor Pfingsten. Weshalb, wird wieder nicht gesagt. Gründe liegen nahe. Und zwar ist sehr interessant, dass hier scheinbar die Einheit des Leibes Christi betont wird. Der Heilige Geist scheint Rücksicht zu nehmen auf bestehende Spaltungen in der Kultur und will nicht, dass diese automatisch fortgesetzt werden im neuen Volk Gottes, das jetzt gebildet wird durch Wiedergeburt. Und so macht er es klar und deutlich, jedes Mal durch Apostel, dass diese Leute zum bestehenden Volk Gottes gehören. Es soll keine Kluft bestehen zwischen Halbjuden, das heißt, sie sind jüdischer Religion nach, aber Heiden der ethnisch, der Abstammung nach, also zwischen Samaritern und Juden. Es darf keine Kluft bestehen zwischen echten Heiden und Juden, die zur Gemeinde Jesu gehören. Jetzt in Kapitel 19 haben wir eine große heidnische Familie, beziehungsweise eine große jüdisch-heidnisch gemischte Familie und einige Johannesjünger, die wirklich typische Juden sind. Es waren alles Juden dort. Und hier soll wiederum noch einmal herausgestellt werden, dass es keine, nachdem wir heidnische Gemeinde haben, noch extra jüdische Gemeinde geben darf. Für mich ein sehr starker Hinweis für heutige Mission unter Juden. Der Geist wird also hier in der Geschichte als Geist der Einheit dargestellt, das, was er von Paulus und wohl anderen, vielleicht anderen Stellen, aber hauptsächlich wo Paulus in den Briefen genannt wird. Er ist der Geist der Einheit. Diese Stellen sollten also so ausgelegt werden, dass die Gemeinde Jesu Christi nicht gespalten wird, sondern dass sie eins bleibt. Der Heilige Geist wird also gegeben und mit ihm wird getauft und er wird ausgegossen. Und er kommt auf einen Menschen und in einen Menschen hinein, wenn man an Jesus glaubt. Das heißt, wenn man wiedergeboren wird. Die Frage erhebt sich, ob es noch einmal solche Auseinanderklaffungen geben kann von Bekehrung und Wiedergeburt oder Halten des Heiligen Geistes, wie in Kapitel 8 und 19 in Samaria. Das geht nicht mehr, weil sonst im Neuen Testament und in den Schriften, die auch nach diesem entstehen, aber schon in Schriften, die zu dieser Zeit entstehen, sonst wo wird immer vorausgesetzt, dass die Leute, die an Jesus Christus geglaubt haben, auch den Heiligen Geist haben, und alle Segnungen, die damit verbunden sind, dazu gehören auch noch der Ausdruck Versiegelung. Dazu gehört der Ausdruck Versiegelung, der in den Briefen gebraucht wird. Das ist auch dasselbe als Ausgießen oder Taufe. Die Stellen in den Briefen, wenn man sie liest, machen klar und deutlich, dass Bekehrung und Wiedergeburt Hinfahrt nie auseinanderklaffen. Jetzt ist dieses die Regel in der Verkündigung des Evangeliums. Petrus setzt es zum Beispiel spontan voraus in Kapitel 1 in seinem ersten Brief. Leute, die bekehrt sind, sind wiedergeboren. Und wenn sie wiedergeboren sind, dann müssen sie den Heiligen Geist haben und getauft sein und so weiter, weil das alles ein Paket ist. Bestätigt wird es dann in äußerst deutlicher Weise in Titus 3, Vers 5, 5 bis 7 vielleicht, wo sogar Rechtfertigung genannt wird. Das heißt also, dass die Gabe des Heiligen Geistes oder die Taufe mit dem Heiligen Geistes ein Heilserlebnis ist. Mit ihm empfängt man das Heil. Allerdings sagen nun etliche auch, wie ist es denn mit Johannes 20? Die Schrift sagt nicht, dass in Johannes 20 der Heilige Geist gegeben wurde. Sie sagt nur, dass sie den Heiligen Geist bekommen sollten, ihn empfangen sollten. Auf jeden Fall, ob nun Heiliger Geist im vorübergehenden Sinne gegeben wurde, so wie David oder Saul oder anderen vor Pfingsten oder Johannes dem Täufer, weil ja Jesus jetzt nicht bei ihnen war, ich habe nicht Zeit, das zu verdeutlichen, vielleicht in diesem Sinne, um sie über diese Zeit hinweg zu helfen, weil sie ja alleine waren, aber nicht in dem Sinne auf jeden Fall, wie das Kommen des Geistes prophezeit war von den Propheten und von Johannes dem Täufer und von Jesus. Diese Wirkung des Geistes, die Taufe genannt wurde, Verheißung, Ausgießung, als das, was der Messias geben sollte, diese Wirkung, sagt Jesus selbst, wurde reserviert für den Pfingsttag. Erst dann geschah das, was man mit diesen Bezeichnungen zu verstehen hat. Dann kam das Heil und mit dem Heiligen Geist erfährt man ihn. Paulus sagt also zu Timotheus, nicht nur, weil sie besondere Erfahrungen gehabt hatten, sondern weil das immer so war in dieser Zeit und heute noch, wir haben den Heiligen Geist empfangen und deshalb haben wir auch Kraft. Wir können auch nicht mit Oswald Smith und anderen Ausrüstung mit Kraft von Taufe, Erhalten des Heiligen Geistes oder Empfang des Heiligen Geistes trennen. Das geht nicht mehr. Das ist ein Missverständnis. Ich habe nicht Zeit, das zu zeigen aus der Kirchengeschichte. Aber das ist ein Missverständnis, spätestens seit John Wesley. Und das ist immer wieder aufgegriffen worden. Und man muss bedenken, dass Oswald Smith aus dem Methodismus zum Teil kommt. Und diese Gedanken sind noch sehr stark im angelsächsischen Raum. Wir täten heute wohl daran, noch einmal zurück zur Heiligen Schrift zu gehen und sorgfältig zu lesen, wie werden diese Ausdrücke gebraucht. Und wir könnten helfen dazu, dass Gemeinde Jesu wieder gesund wird an solchen Stellen, wenn wir Ausdrücke wie salben, versiegeln, ausgießen, nur dann gebrauchen, wenn wir davon sprechen, dass ein Mensch seine persönliche Bekehrung oder Wiedergeburt erlebt. Denn dazu sind sie reserviert. Und von dort her könnten wir dann neu anfangen zu sagen, was bedeutet das, dass ich den Heiligen Geist habe? Das heißt also, dass sie gar nicht mehr zu warten haben auf Kraft oder Vollmacht. Auch das Wort Vollmacht wird zu schnell gebraucht in den Mund genommen. Ich weiß, was wir meinen, und Gott versteht unsere nicht ganz richtige Theologie oft, und wir haben großes Verständnis füreinander. Aber dazu haben wir solche Tage, damit wir uns wieder orientieren können. Wenn Sie einen Dienst haben, als Gemeindeältester, als Diakon, als Diakonisse, als Jugendhelfer oder in welcher Qualität auch, dann haben Sie die Vollmacht. Oder wenn Sie ein einfacher Christ sind und Sie werden aufgerufen, Hausbesuche zu machen oder ein Zeugnis zu geben, Sie haben die Vollmacht. Sie haben die ganze Kraft, die Sie je bekommen werden. Sie werden nie mehr Kraft bekommen, als Sie heute haben. Denn als Sie sich bekehrten, bekamen Sie den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist Gott. Und Gott ist der, der er ganz ist. Er ist ganz der, der ist. Er ist allmächtig. Und Sie können nicht mehr Kraft haben als Allmacht. Der Heilige Geist ist der allmächtige Gott. Was dieser Gott tut, das müssen wir allerdings ihm überlassen. Oft schreiben wir ihm vor und tun, als ob wir seine Gebieter wären. So geht es nicht. Man hat noch nie Gott in dieser Weise gebieten können, tu dies oder tu das. Gott behält es sich selbst vor, König zu sein. Wir bleiben seine Untertanen, ja seine Sklaven. Aber dieses wissen wir, dass wir die Kraft haben für das, wozu er uns aufruft. Das haben wir. Was uns noch fehlt, ist nicht etwas, das Gott zu tun hat, sondern das, was wir zu tun haben. Wir haben einfach im Glauben voranzugehen. Wie die Priester, die gehorchen mussten und in den Jordan hineinsteigen. Und als ihre Füße nass wurden, dann wusste Gott, jetzt glauben sie. Ja, das wusste er schon vorher, aber die Priester mussten vielleicht selbst noch mal wissen, dass sie glaubten, dass sie gehorsam waren. Und als die Füße nass wurden, dann konnte Gott das Wasser teilen. Und einige von uns müssen vielleicht erstmal unter Beweis stellen, dass wir bereit sind, gehorsam zu sein, dass es uns etwas kostet, bevor wir den Mut haben. Vielleicht müssen wir ein wenig zittern und den Mund auftun. Und erst im Auftun des Mundes gibt uns der Herr ein Wort. Und dann kommt schon die Kraft. Aber dieses müssen wir auch bedenken. Wir leben in einer Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu Christi, wo die Welt, in der wir leben, eine gespaltene ist, eine gebrochene. Und das Leiden ist noch hier. Und obwohl wir auf geistlichem Gebiet sämtliche Verheißungen haben, die wir dort brauchen, das sagt Paulus in Epheser 1, Vers 3 und das sagt Petrus in 2. Petrus 1, etwa Vers 4. Alle Verheißungen auf dem Gebiet sind uns gegeben. Ich kann Kraft haben, ich kann Freude haben, ich kann Liebe haben und so weiter. Die darf ich mir einfach holen vom geistlichen Schrank, denn sie gehören mir. Aber ich habe nicht die Verheißung, dass es im materiellen Bereich so sein wird, wie es mir gefallen würde. Dann würden wir schon den Himmel haben. Und den haben wir noch nicht. Wir müssen bereit sein zu leiden. Aber in dem Maße, wie der Herr es führt. Natürlich dürfen wir ihn bitten. Wir dürfen unsere Bitten melden. Aber im materiellen Bereich können wir Gott nicht bestimmen. Wir haben keine Verheißungen, die sagen, Gott wird im materiellen Bereich unbedingt etwas tun. Wenn Gott etwas versprochen hat, dann kann ich ihn beim Wort nehmen und sagen, Herr, du hast versprochen. Aber in diesem Raum hat er nicht versprochen. Und ich kann auch nicht sagen, Herr, du bist derselbe heute, der du warst. Das hilft nicht weiter. Denn Gott ist nicht verpflichtet, geschichtlich zu handeln. Das heißt, er muss nicht alles das tun, was er schon einmal getan hat. Auch ich muss das nicht tun. Wer ist denn an seiner Geschichte gebunden, das alles zu wiederholen, was man getan hat? Gott hat das Recht, einmal dies zu tun, einmal das zu tun. Er kann Wasser spalten und wie Wände gebrauchen, wenn er will. Er kann Krankheit heilen, aber er ist nicht verpflichtet, die Krankheit zu heilen, bevor er zu dem Heilstag kommt, wo er eingreifen wird und diese Welt verwandeln wird, beziehungsweise unser Körper verwandelt werden wird. Wir haben also sehr viel, aber wir haben noch nicht alles. Gott zeigt sich oft in herrlicher Weise in Kraft. Er lässt seine Kraft durchleuchten in den materiellen Bereich, sodass wir erneut Hoffnung fassen können. Ja, es kommt noch einmal der Tag, wo alles anders werden wird. Aber wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht jetzt schon das Paradies vorweg haben wollen. So weit sind wir noch nicht. Aber wir dürfen in einem zerbrechlichen Körper, in einer sündigen und zerbrochenen oder gebrochenen Welt Mut haben, weil wir einen Geist der Furchtlosigkeit haben, einen Geist der Kraft, mit dem wir ausgerüstet sind, einen Geist der Liebe, mithilfe dessen wir wirklich lieben und vergeben können. Und wir haben den Geist der Zucht und der Besonnenheit. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in meinem Verstand, sodass ich mich selbst wieder beherrschen kann. Das heißt, Er stellt wieder her die normale, von Gott vorgesehene Funktionsweise, die in der Schöpfung vorgesehen war, die richtige Reihenfolge von Geist, Seele und Leib. Der Heilige Geist wohnt in mir, aber er stellt wieder die richtigen Zusammenhänge her, sodass ich als ein Gegenüber von Gott in rechter Weise, in verantwortungsvoller Weise handeln kann. Wir haben den Heiligen Geist bekommen und er ist der Geist der Furchtlosigkeit, der Kraft und der Liebe. Nun, wir sind nicht sehr weit gekommen. In einem gewissen Sinne weiter als ich dachte. Vielleicht noch Vers 13 und 14. Halte dich an das Muster gesunder Worte, die du von mir hörtest. Tu es im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Paulus nimmt immer wieder Bezug auf Jesus Christus, denn er ist es, von dem die Kräfte und die Segnungen kommen, die der Heilige Geist uns schenkt. Da ist die Quelle zu sehen und der Heilige Geist verehrt ihn und weist auf ihn hin. Das Wertvolle, dir Anvertraute, verwahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dieser Heilige Geist wohnt in uns. Und wenn er in uns wohnt, können wir unsere Aufgabe wahrnehmen. Das Anvertraute ist wieder die Anweisung, von der wir sprachen am ersten Abend und auch seitdem wohl. Das heißt, der Auftrag, das Evangelium zu bewahren in seiner Reinheit in der Gemeinde, es zu lehren, zu gebrauchen in rechter Weise und es zu verkünden. Die Gemeinde ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Das Evangelium, das Wort Gottes, ist uns anvertraut, wie damals Israel. Und wir haben es zu bewahren und weiterzugeben an die nächste Generation. Das ist das uns Anvertraute. Dieses Wort, eigentlich aus dem Bankwesen vielleicht entnommen, wie ein, im Englischen sagen wir Deposit, eine Anlage. Das benutzt Paulus, oder benutzt, macht ein Wortspiel hier in Vers 12. Aus welchem Grunde ich auf dieses leide. Jedoch schäme ich mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Er kennt Jesus. Und er weiß, dass es sich lohnt, sich auf Jesus zu verlassen. Und bin überzeugt, er ist mächtig, mein Anvertrautes zu verwahren bis auf jenen Tag. Zweimal Anvertrautes etwas oder eine Anlage und zweimal oder jedes Mal verwahren oder bewahren, wie man einen Schatz bewahrt. Vor Feinden, vor Wegnahme. Das erste Mal in Vers 12 ist es das, was Paulus besitzt. Und er hat es Jesus übergeben, damit Jesus es bewahrt. Das zweite Mal in Vers 13 ist es etwas, was Jesus gehört, aber er hat es uns gegeben, damit wir es bewahren. Er gibt uns das Evangelium. Wir glauben daran, wir leben davon. Er hat uns Evangelium, ewiges Leben gegeben. Unsere Zukunft, unsere Hoffnung dürfen wir in seine Hand widerlegen. Und er bewahrt dieses Leben, das uns eigentlich gehört, denn wir sind es, die leben. Uns selbst dürfen wir in seine Hand widerlegen. Und wissen, er kann uns bewahren. Und das macht Mut zum Leiden. Denn wir wissen, Jesus ist stärker als alles Leiden. Ich hoffe, dieses letzte Wort macht uns Mut und dass sie getröstet und ermutigt von diesen Tagen gehen mit größerer Kraft, mit größerer Freudigkeit, mit mehr Treue. Beten Sie das auch für mich. Herr, beten Sie das auch für mich. In den Alltag, in unseren jeweiligen Auftrag zu gehen. Wir wollen noch einmal beten. O Herr, wir danken dir, dass du uns neues Leben geschenkt hast und dass wir unser Leben jetzt dir anvertrauen können. Du bist unser Schutz. Wir danken dir, Herr, für deine Botschaft, die du uns anvertraut hast. Herr, wir möchten uns Gnade erbitten, um treu zu sein wie Paulus und dann Timotheus und viele andere seitdem, die uns die Fackel überreicht haben. Wir wollen treu sein und wollen dich lieben bis in den Tod. Bewahre uns, Herr, dass wir deine Gemeinde bauen und dass sie nicht durch uns Schaden erleidet, sondern wirklich aufgebaut wird und vermehrt werden darf und bereit ist, dir zu begegnen, wenn du kommst. Herr Jesus, komme zu deiner Zeit bald. Amen.